Willkommen aus dem ORF-Kulturcafé, sagt Gerhard Wagner. Am Mittwoch, dem 1. Dezember, war Welt-AIDS-Tag. Jetzt, wo wir diese Sendung aufzeichnen, ist Welt-AIDS-Tag. Und aus diesem Anlass fragen wir uns heute, wie Menschen, die diese chronische Krankheit haben, leben. Wir nennen die Sendung Tabuthema AIDS zwischen Entsetzen und Gleichgültigkeit. Zwar hat es den Anschein, dass dank moderner Medikamente die Immunschwächekrankheit AIDS viel von ihrem einstigen Schrecken verloren hat. AIDS steht übrigens für Acquired Immune Deficiency Syndrome, das heißt übersetzt erworbenes Immundefektsyndrom. Denn aus einer Todeskrankheit scheint eine therapierbare Erkrankung geworden zu sein. Oder ist das etwa doch nicht so? Wie weit ist die Medizin tatsächlich? Menschen, die HIV-positiv oder an AIDS erkrankt sind, werden nach wie vor diskriminiert. Menschen sterben nach wie vor an AIDS, wenn auch vielleicht nicht in unseren Breiten. In manchen Teilen der Welt sind ganze Generationen ausgefallen. Wir haben also viele Fragen. Es gibt viele unbekannte Aspekte, die ich heute mit meinen beiden Gästen gerne ansprechen möchte. Und ich freue mich, dass wir heute Frau Isabel Eibel von der AIDS-Hilfe Wien und Herrn Dr. Florian Breitenecker von Ärzte ohne Grenzen einerseits und er ist auch Arzt an der HIV-Ambulanz des AKH Wien andererseits gewonnen haben. Und an dieser Stelle möchte ich noch was Grundsätzliches sagen. Wir von Frick Radio haben zum Ziel, dass betroffene Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten immer in unseren Sendungen einbezogen werden. Beim Thema AIDS ist dies jedoch sehr schwierig, weil die Menschen immer noch stigmatisiert werden und von einer Offenlegung ihrer Diagnose Nachteile zu befürchten haben. Gut, jetzt gehen wir aber wirklich in medias res und ich frage Sie, Frau Eibel von der AIDS-Hilfe Wien, wie geht es denn eigentlich heute Menschen, die in Österreich mit AIDS leben?
Im Vergleich zu noch vor 20 Jahren geht es Menschen, die HIV-positiv sind und in Österreich leben, verhältnismäßig gut. Aus einer tödlichen Krankheit ist eine chronische Erkrankung geworden. Wir von der AIDS-Hilfe Wien sehen unsere Aufgabe jetzt mehr in einer Lebensbegleitung, im Gegensatz zu früher, als es doch noch eher eine Sterbebegleitung war. Und das Bild hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt.
Mhm. Da hätte ich auch noch eine Frage zu diesem Bild. In den 1980er Jahren war AIDS eine Seuche homosexueller Männer oder mit Nadeln hantierender heroinsüchtiger Menschen oder ist zumindest als solche gesehen worden und war dadurch zusätzlich stigmatisiert. Wie schaut es heute nach 30 Jahren aus? Welche Leute sind heute betroffen?
Wir sprechen heute von Personen mit Risikoverhalten. Und auch an der Epidemiologie sieht man, dass durchaus nicht nur homosexuelle Männer und Drogensüchtige von einer HIV-Infektion betroffen sind. Ganz im Gegenteil, auch der Anteil an der heterosexuellen Bevölkerung ist beachtlich gestiegen. Es ist auch in Richtung Prävention sehr wichtig, dass man erkennt, dass eine HIV-Infektion einfach jeden treffen kann.
Mhm. Prävention wird heute ein durchgehendes Thema in unserer Sendung sein. Vielleicht als letzte Frage mal für den Anfang an Sie. Und wie ist es heute mit der Umwelt? Ist das nach wie vor noch so stigmatisiert oder hat sich da was verbessert?
Es hat sich sicher etwas verbessert, aber es ist noch immer nicht gut. Eine HIV-Infektion ist oft mit Diskriminierung verbunden. Es ist oft auch mit einer Schuldzuweisung verbunden aus verschiedenen Gründen. Und ich denke, dass Maßnahmen gegen Diskriminierung auch heute noch ein Thema sind.
Und warum diese Maßnahmen gegen Diskriminierung so wichtig sind, auch darüber werden wir heute noch mal sprechen. Herr Dr. Florian Breitenecker, Sie sind ja nicht nur bei Ärzte ohne Grenzen tätig, sondern eben auch, wie wir festgestellt haben, am AKH eben für AIDS und HIV zuständig und sind behandelnder Arzt. Können Sie uns sagen, warum AIDS solch eine lebensbedrohende Erkrankung ist und warum die Therapie lange Zeit so schwierig war und wahrscheinlich auch noch ist?
Ja, die Situation hat sich schon sehr geändert. In den 80er und auch zu Beginn der 90er Jahre war es tatsächlich so, dass praktisch jeder der die Diagnose einer HIV-Infektion gestellt bekommen hat, dann schwer krank geworden ist und die meisten auch verstorben sind. Das hat sich, der Grund dafür ist einfach der, dass diese Viren das Immunsystem zerstören. Das heißt, ganz bestimmte Abwehrzellen werden sukzessive abgebaut. Und wenn das ein gewisses Ausmaß erreicht hat, diese Immunschwächung, ist der Körper nicht mehr in der Lage, verschiedenste Infektionen, aber auch Krebserkrankungen abzuwehren oder zu bekämpfen. Mhm. Man stirbt dann sozusagen an den Folgeerscheinungen durch die Immunschwäche.
Darf ich an der Stelle noch eine andere Frage, weil wir nämlich den Unterschied zwischen AIDS und HIV noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Sie haben nicht von einer bestimmten Grenze gesprochen. Da gibt es doch auch eine bestimmte Grenze, wo man vorher von HIV positiv spricht und nachher von AIDS. Hat das was mit dem zu tun oder ist das nur langläufig so?
Das hat was damit zu tun, ist aber tatsächlich gar nicht so unkompliziert. Im Grunde ist es so, also jeder, der die Viren in sich trägt, wird als HIV-positiv bezeichnet. Von AIDS spricht man dann, wenn eine ganz bestimmte Reihe von sogenannten AIDS-definierenden Erkrankungen auftritt. Also da gibt es eine Liste von Erkrankungen und wenn man eine dieser Konditionen hat, dann ist man sozusagen per Definition ein AIDS-Patient. Diese Erkrankungen, diese AIDS-definierenden Erkrankungen, treten in den meisten Fällen dann auf, wenn eben das Immunsystem schon sehr fortgeschritten geschwächt ist.
Wie sieht's denn eigentlich auch aus mit der Medikamentation? Welche Medikamente helfen heute? Und kann man sagen, dass es wirklich in unseren Breiten eine chronische Krankheit geworden ist, die ihren Schrecken verloren hat?
Ich würde immer noch sagen, der Schrecken ist groß genug. Also es ist keine Lappalie, sich mit HIV anzustecken. Aber was tatsächlich so ist, dank der sogenannten antiretroviralen Kombinationstherapie, weil es ist immer eine Kombination von verschiedenen Medikamenten, die zum Einsatz kommen, ist es so, dass man die Vermehrung der Viren sehr effizient hemmen kann. Und die Folge davon ist, dass sich das Immunsystem wieder erneuert. Diese Medikamente in der Form, wie sie jetzt angewendet werden, gibt es seit 1996 und man kann ganz schön verfolgen aus den Statistiken, dass seit dieser Zeit die AIDS-Rate, aber auch die Todesrate, also rapide abgefallen ist, weil eben seit dieser Zeit diese effiziente Therapie zur Verfügung steht.
Zwar in den westlichen Ländern nicht ganz so signifikant zunächst in den Entwicklungsländern, aber darüber werden wir dann noch im späteren Teil mit Ihnen sprechen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen eben zu den Betroffenen selber. Frau Eibel von der AIDS-Hilfe Wien. Wir feiern ihm heute am 1. Dezember den Welt-AIDS-Tag. Ich glaube, das ist ein UNO-Tag, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und die Frage ist, wir haben von Prävention heute schon besprochen. Sie sind auch für Prävention zuständig. Die Krankheit ist eine chronische Krankheit geworden. Sie hat ein bisschen was, wenn noch nicht alles, von ihrem Schrecken verloren. Wie gehen denn die Jugendlichen und die Leute prinzipiell heute mit AIDS um, was Prävention betrifft? Wie ist der Umgang? Ist man da ein bisschen nachlässig geworden?
Ich glaube, was der Dr. Breitenecker zuvor gesagt hat, das ist sehr wichtig. Es ist unangenehm genug. Man muss sagen, es ist, auch wenn es keine immer tödliche Erkrankung ist, ist es auch nicht lustig, jeden Tag ein Medikament mit Nebenwirkungen einzunehmen. Und das hat manchmal den Eindruck, dass das in den Köpfen noch nicht ganz wahrgenommen wird.
Jetzt ganz aktuell hat der Papst das Kondom für gewisse Dinge freigegeben, eben auch mit Hinblick auf AIDS. Wird das was bringen, glauben Sie? Und wie wichtig ist das Kondom?
Ich glaube, dass das Wort der Kirche im Prinzip ein sehr wichtiges ist, jetzt auch nicht nur in Österreich. Ich denke mir, die Aussage vom Papst ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist aber noch sehr weit davon entfernt, dass er das Kondom der gesamten Bevölkerung empfohlen hat. Und das wäre sehr wünschenswert.
Kommen wir von der Prävention auch ein bisschen auf die Situation. Es ist noch immer ein bisschen mit Angst behaftet. Es war nach wie vor, also früher war das ein großes Schrecken, ein Todesurteil. Es war auch stigmatisiert von Anfang an, weil Randgruppen davon betroffen waren. Ich habe gehört, dass Diskriminierung und Furcht kontraproduktiv sind und die AIDS-Rate dann sogar höher wird. Warum ist das so?
Auf der einen Seite ist es ganz wichtig, Kondome zu verwenden. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, seinen HIV-Status zu kennen. Dafür ist ein HIV-Antikörpertest notwendig. Diskriminierung und Angst vor der Infektion verhindern, dass Menschen zum Test gehen. Und deshalb ist es gerade wichtig, auch hier anzusetzen.
Das heißt, je mehr aufgeklärt wird, je mehr vernünftig darüber gesprochen wird, desto besser ist es, weil dann gehen die Leute auch und lassen sich untersuchen und wissen auch besser Bescheid.
Genau, der Schritt zum Test wird dann kleiner. Es ist nicht mehr so ein großes Hindernis und keine so große Sache.
Ich muss nur sagen, die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist höchste Zeit für unsere Musikbrücke. Und wollte nur dazu sagen, Sie hören heute eine Weihnachtsnummer aus einem ganz aktuellen Album von Annie Lennox. Annie Lennox war heuer im Sommer in Wien anlässlich der Welt-AIDS-Konferenz. Und sie wird auch ihre Weihnachtsfüllhornlieder, denn es heißt The Christmas Cornucopia, ihrer AIDS-Stiftung oder ihrer Stiftung, die auch für Aufklärung und für Kinder und Frauen, die AIDS haben, vor allem in Afrika da ist, zugeführt werden. Und wir hören die erste Nummer, bitte.
God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay, for Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's powers when we were gone astray. Glad tidings of comfort and joy, comfort and joy. Glad tidings of comfort and joy. In Bethlehem in Israel, this blessed babe was born, and laid within a manger upon this blessed morn, the which his mother Mary did nothing take in scorn. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy.
Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus zum Thema Tabuthema AIDS zwischen Entsetzen und Gleichgültigkeit. Herr Breitenecker, kommen wir zu Ihrer Tätigkeit im Rahmen von Ärzte ohne Grenzen. Sie sind nicht nur in Thailand, wo eben es auch AIDS gibt. Das wissen viele Leute nicht, die dorthin fahren, oder Sie wollen es vielleicht auch gar nicht wissen. Aber vor allem auch in Afrika. Erzählen Sie uns vielleicht, was hat Sie denn eigentlich dorthin geführt?
Ja, in Malawi war ich 2005, das war mein zweiter Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen, nachdem ich in Thailand zum ersten Mal mit dem Thema HIV-AIDS konfrontiert worden bin, habe ich mich dann zunehmend für das Thema interessiert und wollte gezielt im zweiten Einsatz noch einmal in ein HIV-AIDS-Programm. In Malawi ist ein Land im südlichen Afrika, wo die Infektionsrate sehr hoch ist, knapp 20%. Es gibt Länder, wo sie noch höher ist, aber es ist die Situation ist dort dramatisch. Und wir, also Ärzte ohne Grenzen, sind sehr stark in Malawi vertreten. Eine große Anzahl von Patienten werden innerhalb von Ärzte ohne Grenzen Programmen betreut. Mittlerweile ist es aber so, dass auch die nationale, also die regierungsgeleitete Gesundheitsversorgung bezüglich HIV-AIDS relativ gut ist. Es ist fast die Hälfte der bedürftigen Patienten in Malawi hat Zugang zu einer antiretroviralen Therapie, was mehr ist als in den meisten anderen Ländern, wo die Versorgung noch wesentlich schlechter ist.
Was machen Sie dort eigentlich? Also kommen da die Leute zu Ihnen und Sie therapieren sie? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist so, wir haben zusammengearbeitet mit einem Krankenhaus im ländlichen Bereich eigentlich. Und dort gab es auch sogenannte VCT-Stellen. VCT steht für Voluntary Counseling and Testing. Das heißt, das sind Stellen, wo man hinkommen kann und sich beraten und testen lassen kann. Und wenn jemand diagnostiziert wurde mit einer HIV-Infektion, wurde die Person zugewiesen an unsere Ambulanz. Dort haben wir den Immunstatus, das heißt, wir haben die Immunschwäche messen können. Da gibt es Geräte, die das machen können. Und wenn es notwendig war, haben wir mit einer antiretroviralen Therapie begonnen und konnten dadurch den allermeisten Betroffenen helfen, die wieder zu Kräften gekommen sind, gesund geworden sind. Und es ist eine sehr befriedigende Tätigkeit zu sehen, wie diese Menschen sich wieder drappeln sozusagen.
Wir haben gesagt, bei uns gilt so, das ist eine chronische Krankheit geworden. Kann man das auch für Afrika und die dritte Welt sagen? Man hört da immer wieder, es gibt viel zu wenig Medikamente, die sind zu teuer. Wie ist das aus Ihrer Sicht in Malawi gewesen?
Die Situation in Malawi, wie auch im Rest von Afrika, ist natürlich mit unserer Situation überhaupt nicht zu vergleichen. Wir haben im Westen knapp 30 Medikamente mittlerweile, die wir einsetzen können. In den Ländern des Südens ist es nur eine sehr geringe Anzahl von Medikamenten, die zur Verfügung stehen. Das sind Medikamente, die vor allem in Indien produziert werden, sogenannte Generika, die gute Qualität haben, aber viel billiger sind. Nur so ist es möglich, dass mittlerweile über 5 Millionen Menschen Zugang zu so einer Therapie haben. Aber natürlich, man kann den Standard der Medizin absolut nicht vergleichen. Es gibt einfach nicht so viele Möglichkeiten, Therapien zu wechseln, was ja in gewissen Fällen erforderlich ist. Abgesehen von der Tatsache, dass einfach immer noch viel zu wenig Menschen überhaupt Zugang zu Therapie haben. Und die Situation wird zunehmend verschärft durch die Tatsache, dass die Geberländer des Westens immer weniger bereit sind, in solche AIDS-Programme, Therapieprogramme zu investieren. Also es tritt hier eine wirkliche Ermüdung auf der Geberseite ein, was natürlich bedrohlich ist, weil die Erfolge der letzten Jahre in Gefahr sind.
The holly and the ivy, when they are both full grown, of all the trees that are in the wood, the holly bears the crown. Oh, the rising of the sun, and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing in the choir. The holly bears a blossom as white as lily flower, and Mary bore sweet Jesus Christ to be our sweet Savior. Oh, the rising of the sun, and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing in the choir. The holly bears a berry as red as any blood, and Mary bore sweet Jesus Christ to do poor sinners good. Oh, the rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing in the choir. The holly bears a prickle as sharp as any thorn, and and Mary bore sweet Jesus Christ on Christmas Day in the morn. Oh, the rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry horn and sweet singing in the choir. The holly bears a bark as bitter as any gall, and Mary bore sweet Jesus Christ for to redeem us all. Oh, the rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing in the choir. The holly and the ivy, now both are full well grown. Of all the trees that are in the wood, the holly bears the crown. Oh, the rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing in the choir. Oh, the rising of the sun and the
wir sind mit der Zeit schon fast am Ende. Ich möchte noch kurz die Brücke schlagen von Ihnen zur Prävention in Österreich. Ich glaube, es ist auch ein Bewusstsein, dass AIDS tatsächlich eine Gefahr ist. Ich habe irgendwann mal gehört, in Afrika grassiert auch der Mythos, das sei eine Erfindung der Weisen und die Krankheit gibt's gar nicht. Aber es ist genauso wichtig bei uns, dass wir uns bewusst sind, wie kann man sich anstecken, wie kann ich das verhindern, wie kann ich das verhüten. Daher nochmal meine Frage an Sie, Frau Eibel. Wie ist denn das bei den Jugendlichen heutzutage? Wie verhüten Jugendliche? Sind sie sich dessen bewusst? Zum Beispiel.
Also laut Studien sind Jugendliche sogar besser informiert als der Rest der Bevölkerung. Die Umsetzung des Wissens funktioniert bei Jugendlichen aber noch nicht so gut. Also bis zu einem gewissen Alter wird auch das Kondom bei Jugendlichen vermehrt noch als Empfängnisverhütung verwendet. Wenn dann allerdings eine andere Möglichkeit dazukommt, wird es dann wieder oft weggelassen.
Und wie ist es bei den erwachsenen Menschen?
Also bei den erwachsenen Menschen ist es so, dass wie bei vielen anderen Sachen auch eine Frage der Bildung, eine Frage der Information, aber das Wissen alleine reicht eben nicht aus. Man muss das Kondom auch einsetzen.
Wenn wir jetzt von der Prävention absehen, was können Menschen, die zu Ihnen, Frau Eibel, von der AIDS-Hilfe Wien kommen, sich an Service erwarten, beziehungsweise was machen Sie eigentlich alles?
Also wir haben in der AIDS-Hilfe Wien 3 verschiedene Bereiche. Der erste Bereich ist ein Beratungs- und Testungsangebot. Das heißt, man kann zu uns kommen und anonym und kostenlos einen HIV-Test machen lassen. Wir bieten auch noch andere Tests an von sexuell übertragbaren Krankheiten, wie zum Beispiel auch Syphilis oder Hepatitis B. Und es gibt auch eine individuelle Beratung vor jedem Test, aber auch zu allen anderen Fragen.
Ein anderes wichtiges Thema ist, wir haben jetzt eben gehört, Herr Dr. Breitenecker von Afrika, aber was können wir in Österreich für Menschen auf anderen Kontinenten tun in Bezug auf AIDS?
Nun, in erster Linie müsste die österreichische Bundesregierung mehr tun, viel mehr tun. Österreich ist eigentlich das einzige westliche Land, das überhaupt keine finanziellen Mittel zur internationalen AIDS-Bekämpfung zur Verfügung stellt. Abgesehen davon, dass die Gelder für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe bei weitem nicht das Ausmaß erreichen, was sie haben müssten. Und diese schmalen Gelder werden ja jetzt noch einmal gekürzt, was ein großer Skandal ist. Also die österreichische Regierung hat einen riesigen Handlungsbedarf und macht sich im Prinzip international lächerlich. Was die Menschen hier tun können, ist Spenden zum Beispiel, wobei es, wie gesagt, traurig ist, dass immer die Bevölkerung zur Kasse gebeten wird bei Dingen, die eigentlich der Staat oder die Regierung übernehmen sollten. Aber natürlich gibt es eine Reihe von Organisationen, die wichtige Arbeit leisten.
Zum Beispiel Ihre Ärzte ohne Grenzen.
Zum Beispiel. Und die Behandlung von oder auch Prävention und Versorgung von HIV-AIDS-Patienten gehört da dazu.
Und als eine abschließende Frage noch einmal an Sie, Frau Eibel. Was können wir oder was sollen wir im Umgang Menschen, die AIDS haben, bedenken? Gibt es da noch immer eigentlich Ängste? Wie verhält man sich richtig?
Also wir erleben das immer wieder, dass so Fragen kommen, kann ich von derselben Wurstsemmel abbeißen und kann das Virus durch Küssen übertragen werden? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass es im Alltag keine Übertragungsmöglichkeit gibt und dass es in erster Linie eine sexuell übertragbare Erkrankung ist.
Dann bedanke ich mich herzlich für Ihr Hiersein im Studio, dass Sie am Welt-AIDS-Tag hierher gekommen sind, wo so viel anderes los war. Nochmals herzlichen Dank. Und ich schließe mit einem Nelson Mandela-Zitat, der mal auf eine Frage, was nach AIDS in Afrika die größte Herausforderung sei, gesagt hat, Bildung. Und diese Bildung ist auch im Sinn von der Aufklärung und Prävention von AIDS ein sicher wichtiger Faktor, aber nicht nur Bildung eben allein, sondern dass man eben auch anwendet, dass man Kondome verwendet. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.